Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten Krafttrainings-Podcast. Bevor es in die Episode reingeht, wisst ihr, ihr müsst eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Unter 5 Sterne geht natürlich nicht, das ist nicht mehr freigeschaltet bei Spotify. Das macht ihr jetzt bitte. Ansonsten kauft ihr natürlich, um diesen Podcast zu supporten, auch bei Sportnahrung, wähle mit Code MASSEGARAGE Supplements. Und wenn ihr Sportkleidung braucht, dann natürlich bei Athletic Statics. Ansonsten begrüße ich Pascal. Pascal, wie geht es dir?
Ja, hey, grüßt euch. Ja, bei mir ist alles gut. Alles gut wie immer. War heute trainieren. Pull Full Body stand auf dem Plan. Also die komplette Rückseite und Training war hervorragend. Dementsprechend ist die Laune auch hervorragend, wie das dann immer so ist. Ich habe hier gerade so gesehen, dass ich habe jetzt ein neues Kamerasetting und ich filme mich so ein bisschen von unten. Und ich komme jetzt so langsam in Körpergewichtsregionen. Da muss ich aufpassen, dass ich hier nicht so voll das Doppelkinn raushängen lasse und das in die Kamera halte. Dementsprechend versuche ich meinen Hals so ein bisschen gestreckt zu halten. Also wunder dich nicht, falls ich hier so ein bisschen sitze wie so eine Gans. Aber ja, Mann, alles gut bei dir? Wie läuft's bei dir? Alles klar?
Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Heute ist Sonntag. Mhm. Also Wochenende ist schon wieder fast vorbei. War ein mehr oder weniger produktives Wochenende, wie immer eigentlich. Ich kann dir gar nicht so viel erzählen. Ich schiebe mein Freitagstraining, worüber wir beide ja eigentlich gesprochen haben, immer noch vor mich hin und werde es heute aber wahrscheinlich
reinkriegen. Was? Du hast es immer noch nicht gemacht?
Ich habe es immer noch nicht gemacht. Das ist einfach, Junge. Wenn ich bis 8 Uhr nicht trainiert habe, gehe ich auch nicht mehr ins Training. Also weil sonst kann ich einfach nicht mehr pennen. Das ist immer so unnötig. Ja, das werden wir aber heute nachholen auf jeden
mit
Fall.
Mit wem unterhalte ich mich eigentlich? Mit wem unterhalte ich mich eigentlich? Das kann doch gar nicht wahr sein.
Wie kann ich überhaupt sportlich aussehen? Das ist die Frage.
Ne? Ist so. Wirklich.
Alles Genetik.
Jawohl.
Ja, nee. Was soll ich dir sagen? Also eigentlich, wie gesagt, alles top. Training wird aber heute auf jeden Fall noch reingeholt. Ich habe eigentlich heute alles erledigt, was auf meiner To-Do-Liste stand, bis auf diesen Podcast hier. Deshalb bist du hier der krönende Abschluss des Abends.
Ah, das freut mich sehr, sehr gut. Aber Alex, vielleicht um hier mal die Brücke zu schlagen. Alex, hast du vor, heute noch deinen Beinbeuger zu trainieren, wenn du dann heute ins Training dann gehst?
Ja, tatsächlich, ja. Also es werden pausierte Beugen auf dem Plan stehen und Beinbeuger liegend. Meine Lieblingsübung für den Beinbeuger.
Okay, weil Alex und ich haben uns gedacht, wir machen heute weiter mit unserer Reihe How to Grow Your und dann halt die entsprechende Muskelgruppe. Heute wäre dann der Beinbeuger dran, ja, die Hamstrings. Und deswegen habe ich jetzt Alex gefragt, was er denn dann heute so macht, wie er denn seinen Beinbeuger trainiert. Du hast gesagt, liegender Beinbeuger machst du, ja? Sonst noch was oder nur?
Also heute nicht, aber insgesamt stehen bei mir auf dem Beinbeuger-Programm, also im Programming insgesamt, eigentlich immer nur der liegende Beinbeuger. Das ist aber nur so eine persönliche Präferenz von mir einfach. Man kann theoretisch auch den Sitzenden machen. In den meisten Fällen ist der Sitzende ja auch immer so ein bisschen als der Bessere bei den Leuten im Gedächtnis. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, weil ich mag ihn einfach nicht, aber das ist ja auch immer so eine Sache. Und ansonsten immer rumänisches Kreuzheben. Das liegt aber daran, Pascal, das weißt du ja am besten, was die Funktionen des Beinbeugers sind und die müssen ja beide abgedeckt werden.
Ja, genau, und zwar die Funktion des Beinbeugers, das ist einmal das Knie zu beugen und die Hüfte zu strecken. Das ist ganz einfach erklärt. Ich würde es auch gerne dabei belassen. Ich will das Ganze nicht verkomplizieren. Ich will hier versuchen, lebenspraktische Tipps zu geben, was das Training angeht und nicht die ganze Sache irgendwie zu verkomplizieren. Dementsprechend, Alex, liegender Beinbeuger, hast du gesagt, machst du lieber als den Sitzenden? Ja. Was hat das für einen Grund? Spürst du das einfach besser oder ist das anderweitig, hat das einen anderen Grund?
Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, du spürst ihn besser, weil im Endeffekt bei so einer simplen Übung ist es fast gar nicht möglich, den nicht zu spüren, den Beinbeuger, ob du jetzt sitzend oder liegend hast. Aber ich habe einfach immer ein besseres Gefühl. Ich glaube, du hast das mal gesagt, wir haben uns ja schon mal so ein bisschen darüber unterhalten, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass man da besser die Kontraktion reinkriegt, wenn ich mich richtig erinnere. Könnte sein, ich kann es mir gar nicht erklären, es ist einfach auch so ein bisschen das Stabilitätsgefühl. Ich habe einfach das Gefühl, es fühlt sich besser an, weil beim Sitzenden wird dein Bein auch immer noch so gegen dieses obere Pad gedrückt. Weißt du, was ich meine? Und du sitzt noch auf dem Muskel ja irgendwo auch drauf. Du sitzt auf dem Beinbeuger und eigentlich soll der angespannt werden. Ich meine, klar, das nimmt jetzt nicht so viel, aber ich habe immer einfach ein besseres Gefühl. Deswegen mag ich den Liegenden und fahre damit eigentlich auch ganz gut.
Ja, die Sache ist die, dass wenn du einen Muskel überlädst in der verkürzten Position, also quasi in der Kontraktion, dass sich das meistens dann sehr viel besser und stimulativer anfühlt, als wenn du es in der gedehnten Position machst, also in der verlängerten Position. Und das ist beim liegenden Beinbeuger ganz klar der Fall. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das sich sehr, sehr gut anfühlt. Ich tatsächlich für meinen Teil mache den sitzenden Beinbeuger lieber. Da gibt es aber so ein paar Dinge, die man da grundlegend beachten muss beim sitzenden Beinbeuger. Zum einen ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, wenn jemand den sitzenden Beinbeuger macht, die drücken sich schon gut in den Beinbeuger rein, haben das Pad richtig eingestellt. Eigentlich sollte alles klar gehen und dann fangen die an, wenn es schwer wird, so ein arges Hohlkreuz zu machen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sie dann so ein richtig krasses Hohlkreuz machen und nicht versuchen, den Rücken hinten gegen das Polster zu drücken und den versuchen, neutral zu halten? Wenn man dann so ein richtig krasses Hohlkreuz geht, ja, dann ist es so, dass man quasi die Hüfte leicht nach vorne schiebt und dem Beinbeuger das leichter macht zu arbeiten. Also sprich, man holt unbewusst, unbewusst geht der Körper in so eine Haltung, in der es sehr viel einfacher ist, das Gewicht zu bewegen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig und das ist eine grundlegende Sache an alle, die den sitzenden Beinbeuger im Plan haben. Man sollte, wenn man in dem Beinbeuger drin sitzt, in dem sitzenden Beinbeuger, versuchen, die Wirbelsäule neutral zu halten und nicht versuchen, den unteren Rücken so sehr zu archen, also sehr ein starkes Hohlkreuz zu machen. Ja? Damit verkürzt man quasi den Weg für den Beinbeuger in dieser Übung und holt so unnötig auch Schwung und macht es sich unnötig leichter. Beim liegenden Beinbeuger ist das allerdings ein bisschen anders. Beim liegenden Beinbeuger kann das auch sein, dass die Hüfte dann ein bisschen abhebt vom Polster und so weiter. Aber das ist einfacher, das Ganze, es ist einfacher, das Ganze nicht ausufern zu lassen, weil du dich sehr viel besser in die Maschine reinziehen kannst. Die meisten Beinbeuger im Liegen haben ja vorne so Griff und da zieht man sich dann in die Maschine rein und dann ist es meistens gar nicht möglich, dass die Hüfte dann da irgendwelche Faxen macht, wenn man sich nicht ganz, ganz doof anstellt. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass sich das echt sehr, sehr viel besser anfühlt. Ich aber persönlich mache den sitzenden Beinbeuger sehr viel lieber.
Ja, verstehe ich. Also wie gesagt, es gibt sicherlich für und wider. Man könnte jetzt natürlich auch argumentieren und so versuchen, so Scheinargumente hervorzuheben, dass wenn du ja zwar das Hohlkreuz machst oder da so ein bisschen die Bewegung dir leichter machst, kannst du wahrscheinlich auch mehr Gewicht nehmen oder die eine oder andere Wiederholung mehr rauskitzeln, was dann jetzt wirklich mehr Sinn macht. Also keine Ahnung. So, sagen wir mal, du kannst straight, perfekter Technik, 12 Wiederholungen machen und wenn du abfällst, machst du 15. Macht es jetzt mehr Sinn, diese ja, vielleicht die letzten 4 sogar Wiederholungen schon mit einer schlechten Form zu machen oder wirklich einfach bei den 12 zu belassen und dann ins Muskelversagen zu gehen und nicht weiter rauszukitzeln. Das ist so eine Thematik. Ich glaube, da kann man ewig drüber diskutieren und immer Argumente für das eine oder andere finden. Deshalb würde ich da einfach auch sagen, wenn ihr merkt, ihr fälscht ab, überlegt euch gut, ob das für euch Sinn macht. Nochmal so nebenbei.
Ja, bei manchen Übungen etwas abzufälschen, ich will jetzt gar nicht, dass das jetzt ausufert, aber bei manchen Übungen etwas abzufälschen ist mit Sicherheit manchmal sinnvoll, gerade wenn es so um die Rhomboideen geht und so eine Upper Back Row oder eine High Row oder sowas, finde ich, kann das durchaus Sinn machen. Wieso, weshalb, warum, da kommen wir dann zu, wenn die Muskelgruppe dran ist, würde ich sagen. Aber bei einem sitzenden Beinbeuger oder generell bei jeder Übung ist es so, dass du dir immer im Klaren sein solltest, dass deine Technik immer standardisiert sein sollte. Also du solltest, wenn du heute eine Übung machst, dann sollte die möglichst von der Technik her genauso aussehen wie letzte Woche und die Woche davor und die Woche davor und nächste Woche sollte es genauso aussehen wie diese Woche. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du jetzt anfängst abzufälschen, dann ist das immer so ein Spiel mit dem Feuer, weil wenn du abfälschst, wie sehr fälschst du ab? Wie weit kommt deine Hüfte nach vorne bei dieser Übung? Wie stark ist dein Hohlkreuz? Und dann irgendwie noch eine Wiederholung rauszuholen, die man dann doch irgendwie zählt und man sagt, ja, ich habe jetzt Progress gemacht und das ist ein neuer PR für mich. Das finde ich dann ziemlich schwierig, weil deine Technik einfach nicht standardisiert ist. Meiner Meinung nach. Deswegen würde ich es da von Anfang an einfach direkt richtig machen. Überhaupt gar kein Hohlkreuz machen, überhaupt gar nicht abfälschen. Einfach versuchen, korrekt ins Muskelversagen zu trainieren mit standardisierter Technik. Das ist das, was ich den Leuten empfehlen würde. Wie gesagt, bei manchen Übungen macht es durchaus Sinn, etwas abzufälschen. Aber der sitzende Beinbeuger oder auch der liegende Beinbeuger ist meiner Meinung nach nicht eine Übung, wo man sowas machen sollte.
Okay, um da einfach mal jetzt auch den so, du sagtest, die Brücke zu schlagen, das, ich weiß nicht, mir fällt gerade kein anderes Sprichwort ein, aber was machst du denn für die andere Funktion, für die Hüftstreckung? Was ist da deine favorisierte Übung? Wie gehst du da dran?
Ja, für die Hüftstreckung ist meine Lieblingsübung ganz klar so ein Romanian Deadlift. Es gibt ja auch noch das gestreckte Kreuzheben. Ich mache aber einen Romanian Deadlift, was da der Unterschied ist, da kannst du wirklich nochmal drauf eingehen. Ich mache aber gerne Romanian Deadlift, wobei ich da auch ordentlich Gewicht drauf packe dann, also für meine Verhältnisse ordentlich Gewicht drauf packe und versuche während der Übung die Hüfte, ganz klar, die Hüfte initiiert die Übung, die leitet die ganze Sache ein und versuche meine Beine nicht allzu sehr anzuwinkeln, um weniger Glut reinzubekommen, der definitiv aber auch da eine entscheidende Rolle spielt in der Übung, unter dem man auch nicht komplett rausnehmen kann oder sollte. Aber definitiv, damit der Beinbeuger halt maximal stimuliert wird, die Knie nicht zu sehr anzuwinkeln und dann die Hüfte, soweit es geht, nach hinten zu schieben. Und sobald man merkt, dass quasi die Hüfte ganz hinten ist und der untere Rücken jetzt die Last abnimmt und nur noch der darüber entscheidet, wie weit man jetzt noch weiter runtergehen kann, dann ist die Übungsausführung für mein Verständnis dann komplett. Und dann fange ich an, wieder die positive Bewegung einzuleiten. Also ein Romanian Deadlift würde ich schon ganz klar zu meinen favorisierten Übungen zählen, wenn es um die Funktion der Hüftstreckung geht.
Ja, um das mal einfach ganz banal zu halten, am Ende des Tages unterscheiden sich rumänisches Kreuzheben und der Stiff Leg Deadlift, also Kreuzheben mit gestreckten Beinen, um es auf Deutsch zu sagen, nur darin, wie stark das Bein im Kniegelenk gebeugt ist. Und dadurch natürlich ergibt sich auch dann der Grad der Beugung im Hüftgelenk, weil du eben, kommt davon halt auch, wie tief du gehst und so. Aber am Ende des Tages, wenn du ein RDL machst, hast du etwas mehr Hüftbeugung und somit etwas mehr Gluteus. Und wenn die Beine gestreckt sind, arbeitest du fast mehr. Ja, nicht nur, aber mehr aus dem Beinbeuger. So. Der Stress ist, glaube ich, auch ein Ticken besser, weil eben du mehr, ja, einfach besser reinkommst, weil du nur über diesen Muskel in Anführungszeichen arbeitest. Was wiederum dafür sprechen könnte, da du die Negative betonst, beziehungsweise ein bisschen mehr betonst, etc. Aber das ist auch wieder so Haarspalterei, ob das jetzt besser ist, schlechter, weil du kannst auch weniger Gewicht wieder nehmen und ihr wisst es schon, ihr habt es jetzt, glaube ich, mehrfach gehört, das ist immer so, findet das, was für euch am besten ist, was ihr gut spürt. Ich glaube, zwischen den beiden Übungen gibt es jetzt kein richtiges Für und Wider. Ich glaube, der RDL ist aber tatsächlich die beliebtere Übung, wenn man so in die Studios schaut. Ist wahrscheinlich auch die beste, also das beste Compound-Movement für Leute, die kein KDK machen und maximal viel abdecken wollen. Wir können ja gleich noch mal auf den Rücken eingehen, der sowieso immer beansprucht wird, was eine richtig gute Sache ist. Das weiß ich, dass du das auch als gut findest, also gut empfindest und sinnvoll empfindest, das in sein Rückentraining mit einzuzählen als Überlappungsvolumen etc. Ich würde aber tatsächlich sagen, wenn ich eine Übung nehmen müsste, nur für den Beinbeuger jetzt, Gluteus mal außen vor, wäre wahrscheinlich das gestreckte Kreuzheben trotzdem die bessere Übung, weil du eben systematisch ein bisschen weniger Gewicht bewegst und dadurch auch systematisch weniger Ermüdung erzeugst und mehr Stimulus für den Beinbeuger an sich. Aber man könnte auch theoretisch sagen, normales Kreuzheben ist irgendwo auch eine Beinbizepsübung, wobei eher nicht, weil weniger aus dem Beinbizeps, sondern mehr aus dem Hintern gearbeitet wird und aus dem Quadrizeps tatsächlich zu einem gar nicht so unbedeutenden Teil. Das ist auch einer der Gründe, warum, wenn man in der Kniebeuge extrem Fortschritt macht, man im Kreuzheben automatisch Fortschritt macht. Das ist, glaube ich, den wenigsten bewusst, dass du Plateaus im Kreuzheben extrem gut mit Fortschritt in der Kniebeuge überwinden kannst. Aber das nur mal so am Rande.
Ja, ich finde das sehr interessant, was du gesagt hast. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen, dass wenn du rein die Hüftbeugung abdecken möchtest und da eine Übung suchst, dann ist so vielleicht gestrecktes Kreuzheben sogar noch ein besserer Call als jetzt der RDL. Ich benutze oder ich mache lieber den RDL einfach, wie du schon gesagt hast, weil ich damit meine komplette Rückseite treffe, die Glutes, den Rücken. Ich habe einen Tag, da trainiere ich quasi, das nennt sich dann das Pull-Full-Body-Training. Also das ist die komplette Rückseite, die man an diesem Tag trainiert. Also den Latissimus, die Rhomboideen, den Rückenstrecker, den Gluteus und halt auch den Beinbeuger. Waden trainiere ich auch, aber Waden habe ich keine, da kann ich jetzt nicht so gut Advice geben. Ja, und dementsprechend macht das dann durchaus Sinn, an so einem Tag den RDL einzubauen, anstatt dem gestreckten Kreuzheben, wobei bei dem gestreckten Kreuzheben natürlich auch der Rücken mitarbeitet. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin ganz klar der Meinung, dass so ein RDL, wobei das Gewicht eigentlich nur statisch gehalten wird von dem Rücken. Mehr macht er eigentlich nicht. Es ist nicht so, als würdest du irgendwie deine Ellenbogen Richtung Körper bewegen und davon weg. Was ja irgendwo maßgeblich dafür entscheidend ist, dass die Rückenmuskulatur arbeitet. Ist es so, dass wenn du Oder ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn du über Jahre einen schweren Hinge ausführst, ob das jetzt der Deadlift ist, ob das der RDL ist oder vielleicht auch gestrecktes Kreuzheben, ich weiß nicht, diese Übungen, dass du dann auf jeden Fall deutliche Unterschiede in deiner Physik feststellen wirst, was den Rücken angeht. Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt und ich finde, es ist auch eine maßgebliche Übung dafür, um deinen Rücken auf das nächste Level zu bringen. Ja, vor allem aber auch den Beinbeuger. Einfach weil du in der gedehnten Position so viel Gewicht bewegst und also den Beinbeuger in der gedehnten Position mit so viel Gewicht überlädst, dass es einfach, dann bleibt gar nicht viel anderes übrig, als dann zu wachsen. Also bist du stark in einem Deadlift oder in einem Romanian Deadlift, dann wird sich das in deiner Rückseite auf jeden Fall widerspiegeln. Davon bin ich fest überzeugt. Genau. Wie siehst du das?
Das ist natürlich auch wieder so eine Henne- oder Ei-Frage, ne? Also haben alle guten Kreuzheber einen guten Rücken, weil sie viel Kreuzheben, oder heben sie halt viel, weil sie einen guten Rücken haben durch andere Übungen, ne? Weißt du, was ich meine?
Ist dann wieder ja, so. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich denke, da ist natürlich dann auch wieder Genetik und so ausschlaggebend, aber ich denke, für deine Verhältnisse, für deinen Maßstab ist es, denke ich, immer sinnvoll, einen Hinge mit einzubauen, also einen Hinge, also quasi, wo die Hüfte sich nach hinten und nach vorne bewegt. Das wird deine Rückseite, denke ich, ganz klar aufs nächste Level bringen, auch deinen Rücken, da bin ich fest von überzeugt. Inwiefern das dann ausschlaggebend ist und welches Ausmaß das dann annimmt, ist natürlich dann stark vom Individuum abhängig.
Wir müssen aber auch nochmal eins ganz klar festhalten. Wenn man aus gesundheitlicher Sicht noch eine Übung, die im Fitnessstudio machen dürfte, wäre wahrscheinlich das Kreuzheben an sich die beste Übung, die man machen kann, auch den meisten Ertrag, weil du die gesamte Rückseite trainierst. Plus viele Leute, die halt in so Standard-Bürojobs arbeiten, sitzen ja den ganzen Tag und haben ja keinerlei Hüftstreckung, nur eine Hüftbeugung im Sinne des Tages, was auch zu, ich hasse diesen Begriff eigentlich, aber Verkürzungen führen kann. Am Ende des Tages ist es einfach nur, weil du dich in einer Position befindest, dann ist der Muskeltonus erhöht etc. Es sind keine wirklichen Verkürzungen. Aber du kannst dem halt entgegenarbeiten, weil es genau das ist, weswegen die Leute dann Rückenschmerzen bekommen. Deswegen macht Kreuzheben. Empfehlt euren Eltern Kreuzheben. Geht mit eurer Mama ins Gym und macht Kreuzheben.
Ja, sehr gut, sehr gut. Tatsächlich bin ich mit meiner Mama auch ins Gym gegangen. Also es ist noch gar nicht so lange her, beziehungsweise mein Bruder hat das Ganze gemacht. Die geht jetzt auch trainieren, seit ein paar Jährchen
auch schon.
Sehr, sehr cool. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wie stehst du dazu beim beispielsweise beim Romanian Deadlift jetzt, wo wir den Hinge angesprochen haben, wie stehst du dazu, dass der obere Rücken bei den letzten Reps eventuell auch leicht einrundet? Ich rede nicht vom unteren Rücken, ich rede nicht vom kompletten Rücken, ich rede davon, dass du, wenn du schweres Gewicht bewegst für die letzten Wiederholungen, dass da der obere Rücken so ein bisschen nachgibt und du so ein bisschen wie so ein Shrimp dann quasi so ein bisschen einen Buckel machst. Was hältst du davon?
Ja, das Shrimpen ist Klassiker. Shrimpen ist ein Klassiker, das kennen wir ja natürlich auch aus dem Powerlifting. Also gibt es ja die Pro- und die Gegen-, Kontra-Shrimp-Gruppe. Es ist ja mehr oder weniger nachgewiesen, dass es nicht unbedingt, solange du die Spannung hältst und nicht einfach nur den Rücken rund lässt, nicht wirklich was ausmacht. Ich würde schon sagen, man sollte es versuchen, nicht unbedingt zu provozieren. Und wenn es halt passiert, dann passiert es. Wichtig ist natürlich zu wissen, die Wirbelsäule ist halt flexibel und wenn du halt ein schweres Gewicht hast, dann kannst du noch so viel dagegen arbeiten. Irgendwann zieht dich das einfach runter, weil du nicht so viel Kraft aufwenden kannst, weißt du, den ganzen Schultergürtel so stabil zu halten. Das ist einfach so. Außer du bist halt immer unter deinem Potenzial. Ne? Wie gesagt, es geht ja auch hier um Training etc. Ich würde es nicht jedes Mal forcieren. Aber ja, solange der Rücken stabil ist, finde ich da jetzt nichts Verwerfliches dran. Man muss schon wissen, was man tut. Das ist ganz wichtig anzumerken. Man muss wissen, was man tut und man muss sich ein bisschen auskennen. Dem Anfänger, der gerade ins Gym kommt, würde ich schon empfehlen, auch immer in dem Rahmen zu bleiben. Jetzt nicht unbedingt da stark in die Shrimp-Position zu gehen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben einfach von Natur aus eine stärkere Beugung da im Brustwirbelbereich als andere. Ich glaube, man nennt das Kyphose, wenn ich richtig in Erinnerung habe, bin ich mir aber gerade gar nicht sicher. Ich bekomme da mal durcheinander mit diesen Fachtermi.
Ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie es genau heißt.
Ich google es mal nebenbei.
Ja, google das mal nebenbei. Kannst dann ja gleich nochmal einwerfen. Ich bin da der gleichen Meinung wie du. Also ich finde, dass man das nicht forcieren sollte. Dass, wenn es aber mal passiert bei einem schweren Gewicht, dass es völlig, völlig in Ordnung ist. Ja, für die letzten ein, zwei Reps, das ist so. Und der eine, der macht den Rücken oben ein bisschen krummer als der andere. Das ist dann so, weil einfach die Wirbelsäule vielleicht oben ein bisschen mehr abknickt bei dem einen oder anderen als bei dem einen als dann bei dem anderen. Und ich habe da auf jeden Fall, ich bin auch einer von denen, die dann oben rum so ein bisschen rund werden, gerade beim Romanian Deadlift, ne, bei den letzten Reps, da werde ich dann auch ein bisschen rund. Und da habe ich mir schon die ein oder andere böse Nachricht anhören müssen oder auch lesen müssen, dass das auf gar keinen Fall so geht und so weiter. Und ich wollte da jetzt einfach mal mit diesem Mythos aufräumen. Die Wirbelsäule ist dafür gemacht, sich auch zu bewegen. Ja, das ist nun mal so. Und wenn man diese Funktion nicht abdeckt, ja, und beispielsweise niemals schweres Gewicht vom Boden aufhebt, weil man niemals seinen Rückengrund machen will und so weiter, das ist eine ganz schlechte Sache. Also man sollte schon schauen, wie Alex ja schon gesagt hat, ich werde jetzt hier auf jeden Fall niemandem empfehlen, da irgendwie keine Acht drauf zu geben, dass der Rücken rund wird, aber wenn man weiß, was man macht, ja, und dann irgendwann in Arbeitssatzgefilde kommt, die dann auch jenseits bei einem Deadlift dann auch schon so Richtung 200 gehen oder dann auch drüber sind und so weiter, da kann das dann auch schon mal sein, gerade wenn man dann einen Grinder hat zum Schluss. Das ist völlig normal, ja. Man soll das natürlich trotzdem nicht übertreiben, deswegen filmt eure Sätze und schaut, dass ihr da dann im Nachhinein euch das anschaut und eure Technik ein bisschen analysiert. Ja, so mache ich das.
Es ist tatsächlich die Kyphose und unten ist die Lordose. So, es gibt ja auch einen Jefferson Curl beispielsweise. Das ist, wenn du das im Gym siehst, da schlagen ja die normalen Leute direkt die Hände über den Kopf. Ich weiß nicht, ob dir der Jefferson Curl was sagt. Das ist, wenn du dich auf eine Erhöhung stellst und dann mit Gewicht praktisch komplett gebeugt runter gehst. Kannst du ja mal googeln. Also das.
Oh ja, ich glaube, habe ich schon mal gesehen, jetzt wo du es sagst. Ja.
Das sieht man halt fast nie, das ist schon sehr, sehr speziell und man muss den Einsatzzweck etc. kennen und wissen, warum man es tut. Aber ich glaube, wenn du das mit ein bisschen Gewicht machen würdest in einem Gym, die Leute würden denken, du bist bekloppt, um es mal klar zu sagen.
Ja, das, weswegen ich das jetzt gerade angesprochen habe und Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht haten, ne, aber das war so ein nasskalter Mittwochnachmittag im Gym. Und ich habe Deadlift auf dem Plan gehabt, ist jetzt auch schon ein bisschen her, ich habe Deadlifts gemacht zu der Zeit, hatte ich einen Plan und ich hatte da jetzt 220 aufliegen und habe die dann fünfmal gehoben und habe...
Schon stabil.
Ja, und habe dann bei der letzten Rep war mein Rücken krumm und dann kommt dann eine Mitarbeiterin aus diesem Gym zu mir und sagt, ja, hier, pass mal auf, dein Rücken ist krumm. Das ist ganz ungesund, das ist ganz, ganz schlecht, mach das auf gar keinen Fall. Und ohne die Frau jetzt hier irgendwie haten zu wollen oder so, um Gottes Willen, ne, will ich wirklich nicht. Aber die sah jetzt nicht aus wie eine Fitnesstrainerin, ist nicht böse gemeint, aber dann kommt so jemand zu dir und sagt, ja, dein Rücken ist krumm. Ich habe gerade 2,20 für 5 gehoben, so.
Natürlich ist der krumm so ein bisschen.
Ja, ne? ich bitte dich, heb du mal 2,20 für 5, so hätte ich am liebsten gesagt, ne? Um Gottes Willen. Aber... Deswegen hat mich da jetzt mal dein Tech interessiert. Das war jetzt wichtig für mich, dass ich das hier mit einbaue, einfach weil ich da ein bisschen Klarheit schaffen will.
Ja, also wie gesagt, es gibt da verschiedene Szenarien und wir sind alle immer ganz schnell darin, uns auch eine Meinung zu bilden über Dinge, von denen wir aber eigentlich gar nicht viel wissen. Wenn wir Leute sehen, die machen ausgefallene Übungen oder sonst was, also jetzt abseits mal davon. Man sieht da irgendjemand, der macht irgendwas ganz komisch, denkst, ja, der verschwendet da seine Zeit, was macht der da? Aber du weißt ja nicht, ob der irgendwie eine besondere Sportart macht und da vielleicht, weißt du, was ich meine? Also das ist ganz schwierig, aber so Leute, klar, mit diesem Kreuzheben ist sowieso ein Thema, die hören sich alle irgendeinen Quatsch irgendwo an, die lesen Brigitte-Zeitschrift. Das verstehe ich natürlich. Wenn das deine Bildungsplattform ist, dann bist du auch, du setzt das dann natürlich um, das, was du da lernst. Und du als Anfänger kannst du ja gar nicht auch einordnen oder als jemand, der sich nicht damit wirklich tief beschäftigt, ist das denn richtig oder nicht? Du vertraust darauf, dass das in einem Magazin abgedruckt ist, wo eine halb so dicke Frau wie du drauf ist und die weiß dann schon, was sie tut und so. Und ist halt so.
Ja, das stimmt. Vielleicht zum Abschluss würde ich dich noch fragen wollen, wie du denn dein Beinbeugertraining an sich gestalten würdest. Also wie würdest du jetzt diese beiden Funktionen innerhalb deines Trainingsplans so abdecken, dass du meinst, dass es optimal ist für die Hypertrophie deiner Hamstrings?
Also wir reden ja jetzt von Hypertrophie und nicht von unbedingt Powerlifting oder sowas. Aber ich würde trotzdem gerne mal ganz schnell mit Powerlifting starten und nur mal in den Raum werfen, dass ihr auf jeden Fall... auch wenn es eigentlich unnötig ist, so auf den ersten Blick, was man denken würde, den Beinbeuger aus der beugenden Position zu trainieren, weil man ja rumänisches Kreuzheben macht und Variationen vom Kreuzheben etc., ist es dennoch wichtig, die zweite Funktion, das Beinbeugen, abzudecken. Ob jetzt liegend, sitzend, stehend, wie auch immer, ist erstmal egal. Einfach, um da keine Disbalancen zu haben und dann nicht Verletzungen hervorzurufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen trainiert man ja auch seinen Rücken, obwohl man den eigentlich gar nicht braucht. Man muss ja eigentlich mehr benchen, ne? So beim Powerlifting. Deshalb macht das bitte. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenigstens einmal die Woche. Standard, klassisch, macht da ruhig so einen Hypertrophiebereich, keine Ahnung. 3x, 4x, 12, ist egal. Also Hauptsache, dass ihr da ein bisschen progressiv dran arbeitet. Ansonsten würde ich sagen, es kommt drauf an, wenn es um reine Hypertrophie geht, willst du einen Leg Day haben, also einen klassischen Tag, wo du vielleicht ein oder zweimal die Woche die kompletten Beine trainierst oder nicht, würde ich persönlich nicht machen, aber ich bin ja sowieso jemand, der GK trainiert, also so einfach so wild zusammengewürfelte Trainingstage, wo es einfach nach Volumen und Frequenz der einzelnen Muskelgruppen aufgeteilt wird und nicht nach Muskelpartien an sich. Deshalb würde ich sagen, wenn ihr eine Hüftstreckung habt und eine Beinbeugerübung, also sitzenden, liegenden, stehenden und dann RDL oder eben Stiff Leg Deadlift, klassisches Kreuzheben, würde ich hier nicht zwingend mit reinzählen. Das ist dann aber auch wieder kontextabhängig. Aber wenn ihr halt normal Hypertrophie trainiert, entweder RDL oder Stiff Leg Deadlift einmal die Woche und ein zweites Mal auf jeden Fall eine Beinbeugerübung, wo man das Bein eben beugt.
Ja, ich hätte das jetzt ähnlich beschrieben. Ich mache es tatsächlich auch genauso. Ich habe in meinem, wie schon gesagt, Pull-Full-Body-Training, wo ich die komplette Rückseite trainiere, habe ich einmal eine Beinbeuger-Variation, einen liegenden Beinbeuger, in dem Fall 3 Sätze. Und dann im Anschluss gehe ich dann zum Romanian Deadlift. Ich mache den Beinbeuger einfach vorher, damit der Beinbeuger schön warm ist, die Hamstrings warm ist, das Kniegelenk ist warm. Und vor allem auch habe ich das Gefühl, ich komme dann einfach ein bisschen besser in den Deadlift, in den Romanian Deadlift rein, in den RDL, wenn ich vorher schon meinen Beinbeuger trainiert habe. Das hat für mich einfach viele Vorteile, finde ich. Ansonsten habe ich dann noch in meinem Tag, wo ich nur meinen Unterkörper trainiere, in meinem Lower-Tag, da habe ich den Beinbeuger sitzend dann drin. Also habe ich quasi alles einmal irgendwie in meinem Plan vereint, ja, liegende Beinbeuger, sitzende Beinbeuger und halt die Hüftstreckung abgedeckt über den RDL. Genau, dann nehme ich ein bisschen höheren Wiederholungsbereich und mache dann da 3-4 Sätze von. Genau, so habe ich das Ganze geregelt und das würde ich auch jedem so empfehlen, der maximale Beinbeuger-Gains haben möchte. Auf jeden Fall beide Funktionen abdecken, vielleicht sogar an einem Tag, es wäre definitiv möglich. Es gäbe auch noch die Möglichkeit, so einen Beinbeuger im Stehen zu machen. Die Maschine haben vielleicht, das habe ich jetzt noch nie gemacht, das habe ich auch nicht im Gym, aber die Möglichkeit gibt es auch noch, wobei ich da den liegenden und den sitzenden Beinbeuger ganz klar bevorzugen würde, einfach aufgrund aufgrund dessen, dass du dann ein besseres Widerstandsprofil hast. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Hyper-Extensions zu machen. Genau, Hyper-Extensions kann man auch noch machen. Wobei man da halt ganz klar sagen muss, dann nimmst du den kompletten Oberkörper raus und trainierst nur den Beinbeuger. Ja. Plus vielleicht noch ein bisschen die Erectors, also den Rückenstrecker. Des Weiteren würde ich sagen, dass du da eventuell vielleicht noch ein bisschen anderes Widerstandsprofil hast als bei einem herkömmlichen Hinge, bei einem Romanian Deadlift. Aber wenn du das alles in deinen Plan integrierst, also einmal die Beinbeugung sowie die Hüftstreckung abdeckst innerhalb eines Tages oder über die Woche gesehen, dann ist man auf jeden Fall good to go. Da kann man nicht viel falsch machen. Es ist dann eher die Sache der Technik, ne? Wie du die Sachen ausführst. So ein Romanian Deadlift mit viel Gewicht ist schon recht anspruchsvoll, würde ich sagen. Genauso wie ein Beinbeuger sitzend richtig auszuführen, da machen auch viele Leute Fehler, vor allem was die Einstellung der Maschine angeht.
Ja, kann ich so zustimmen. Ich würde vielleicht noch ganz zum Schluss jetzt mal so Übungsreihenfolge, würde mich einfach interessieren. Du sagtest ja Beinbeuger liegend, beziehungsweise es ist verwirrend immer wieder, eine Beinbeugerübung, also wo man das Bein eben beugt, zu starten. Würdest du auch sagen, es gibt für dich ein Szenario, wo es mehr Sinn macht, mit einem RDL zu starten, oder ist das eher nicht so sinnvoll?
Ich denke, man muss da abwiegen, die Vor- und die Nachteile. Für mich hat das verschiedene Vorteile. Zum einen, wie gesagt, ich bin dann warm. Zum anderen komme ich besser gedanklich auch in die Hamstrings rein, wenn ich den Romanian Deadlift mache. Wobei, wenn wir mal ganz ehrlich sind, bei einem schweren Hinge, bei einem schweren Romanian Deadlift spürt man jetzt nicht unbedingt den Beinbeuger. Das Einzige, was man spürt, ist Druck auf den ganzen Körper und man versucht nicht irgendwie in der Mitte durchzubrechen. Aber wie gesagt, das hat auf jeden Fall Vorteile für mich. Der Nachteil oder der Vorteil in dem Szenario, was du gerade beschrieben hast, wäre vielleicht, dass du etwas stärker bist in einem Romanian Deadlift dann und vielleicht ein bisschen mehr Gewicht bewegen kannst, den Beinbeuger so in der gedehnten Position noch besser überladen kannst, noch mehr Gewicht drauf geben kannst. Das wäre vielleicht ein Vorteil und gegenüber meinem Ansatz dann ein Nachteil. Aber für mich hat der Ansatz, den ich verfolge, definitiv mehr Vorteile. Allein schon, dass ich da warm bin und gedanklich besser in die Hamstrings reinkomme. Mir die Hüft, die, mir, mir das leichter fällt, die Hüfte nach hinten zu schieben und so weiter. Und dementsprechend mache ich das dann so, nehme das in Kauf, dass ich vielleicht 5 bis 10 Kilo weniger bewegen kann. Ja.
Ja, lässt sich eigentlich gar nichts mehr zu ergänzen, finde ich. Ist runde Episode somit geworden. Ich hätte jetzt auch gar nicht abschließend viel zu sagen, außer dass ihr natürlich mit Codemasters Garage überall einkaufen solltet und eine 5-Sterne-Bewertung lassen solltet. Deshalb hast du, Pascal, jetzt die letzten Worte. Ihr schreibt gerne mal, übrigens nicht vergessen, ich lasse einen Sticker unter diesem Podcast bei Spotify. Was für Episoden euch denn interessieren? Ich meine, jemand hätte auch schon das Thema Schlaf erwähnt, das werden wir vielleicht dann auch aufgreifen. Das
Ja,
war's. Ciao.
Schlaf definitiv eine sehr interessante Sache. Das können wir gerne machen. Hätte ich auch richtig Bock zu. Ja, das war's dann. Auch von mir noch einen schönen Abend, auch an dich, Alex, und haut rein, macht's gut.